Hallo, hier ist Bibletunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey.
Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Hebräer 9, die Verse 1 bis 12. Nun gehörten ja bereits zum ersten Bund gottesdienstliche Vorschriften. Und es gab schon damals ein Heiligtum, allerdings ein irdisches. Ein Zelt, das folgendermaßen aufgebaut und eingerichtet war. Es hatte einen vorderen Raum, in dem der Leuchter, der Tisch und darauf ausgelegt die geweihten Brote waren. Dieser erste Raum des Zeltes, den man durch einen Vorhang betrat, wurde das Heilige genannt. Dahinter befand sich, durch einen weiteren Vorhang abgetrennt, ein zweiter Raum, das sogenannte Allerheiligste, zu dem der goldene Räucheraltar und die ganz mit Gold überzogene Bundeslade gehörten. In dieser waren der goldene Krug mit dem Manna, der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte, und die beiden Steintafeln mit den Gesetzesbestimmungen des Bundes. Auf der Bundeslade standen, als Hinweis auf die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes, zwei Kerube, die ihre Flügel über der Deckplatte der Lade, dem sogenannten Sühnedeckel, ausbreiteten. So sahen also, ohne dass wir jetzt auf weitere Einzelheiten einzugehen brauchen, Aufbau und Einrichtung des Heiligtums aus. Jeden Tag nun betraten die Priester den vorderen Raum des Zeltes, um dort ihre gottesdienstlichen Pflichten zu erfüllen. Den hinteren Raum jedoch durfte nur der Hohepriester betreten, und zwar nur ein einziges Mal im Jahr und nur mit dem Blut von Opfertieren. Dieses Blut brachte er als Opfer für seine eigenen Verfehlungen und für die des Volkes dar. Was lehrt uns der Heilige Geist durch das alles? Er macht deutlich, dass der Weg ins himmlische Heiligtum nicht offen ist, solange die Bestimmungen des irdischen Zeltes in Kraft sind. Dieses Zelt ist nämlich ein Sinnbild, dessen volle Bedeutung wir erst in der heutigen Zeit verstehen. Die Gaben und Opfer, die nach den Vorschriften des Gesetzes dargebracht werden, sind nicht imstande, den Opfernden wirklich von seiner Schuld zu befreien und sein Gewissen zur Ruhe zu bringen. Bei allen diesen Vorschriften geht es um Äußerlichkeiten, um Fragen des Essens und Trinkens und um eine Vielzahl von rituellen Waschungen. Und sie gelten deshalb auch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine neue und bessere Ordnung eingeführt wird. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen. Denn jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten. Ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Detlef hat die Riten des alten Bundes verglichen mit einem Tipp-Kick-Spiel auf einer Spielfläche von etwa einem halben Quadratmeter und vier kleinen Spielfiguren. Zwei Torwarte und zwei Spieler. Nettes Spiel. Ich hab's auch gerne gespielt. Zu meiner Zeit pflegte man mit einer Eisenfeile die Füße der Spieler flacher zu feilen. Das habe ich auch gemacht. Dadurch konnte der winzige Fuß besser unter den kleinen Ball greifen und seine Flugbahn verändern. Er beschrieb dann eine stärkere Kurve und konnte über den anderen Spieler hinweg so schön von oben direkt in das Tor fallen. Doch das alles sind nette kleine Spielchen. Aber der reale Fußball, auf einem realen Feld mit 22 realen Spielern, auf einem Spielfeld, das etwa 14.000 Mal größer ist, das ist dann im wahrsten Sinn des Wortes eine ganz andere Liga. Der neue Bund, das neue Heiligtum, welches Jesus Christus selbst ist, das ist so viel mehr als der alte Bund. Bis zu meiner Hochzeitsreise 1972 hatte ich noch nie Berge in echt gesehen. Nur auf Postkarten. Der höchste Berg in der niedersächsischen Tiefebene, wo ich aufgewachsen bin, war 169 Meter hoch, der Wilseder Berg. Meine Frau und ich haben ihn im Rahmen einer Fahrradreise vor einigen Wochen bestiegen. bestiegen in Anführungszeichen. Auf dem Weg von Bern nach Spiez brachen die Wolken auf und ich erblickte vor mir in den Wolken die Spitze des Niesen, 2000 Meter hoch. Ich sag euch, das war ein Erlebnis. Ich wusste zuerst gar nicht, was das dort oben war und fragte, Kathi, was ist das denn? Der Niesen. Hier im Hebräerbrief, oder besser gesagt hier in Jesus, treffen wir auf eine noch weit erhabenere Realität. Im Alten Bund war es so, dass sich die Schulden des Volkes, die Sünden, ein Jahr lang aufhäuften. Während des ganzen Jahres gab es für das Volk keine Vergebung. Die Schuldsumme wuchs und wurde immer drückender. Dann kam der Yom Kippur, der Versöhnungstag, angeordnet und ermöglicht von Gott. In einem aufwendigen, recht komplizierten Verfahren musste der Hohepriester, und nur er allein konnte das tun, das Blut eines frisch geschlachteten Stieres, das war damals das größte und kostspieligste Opfer, in das Allerheiligste, den innersten Raum des heiligen Zeltes hineinbringen, als stellvertretendes Opfer für seine Verfehlungen, um sich als Priester überhaupt zu qualifizieren. Dann brachte er in einem zweiten Akt das Blut eines soeben geschlachteten Widders in das Heiligtum, stellvertretend für die Sünden des Volkes, die Sünden eines ganzen Jahres. Die Wirkung wird in 3. Mose 16, Vers 30 so beschrieben. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Im damaligen Verständnis hieß das, Gott rechnet uns diese Sünden nicht mehr zu. Wir werden nicht bestraft. Wir bekommen wieder eine Chance. Gott ist nicht mehr zornig. Wir dürfen mit seinem Segen rechnen. Das war viel für die damalige Zeit. Das war mehr als das, was die anderen Völker mit ihren Göttern erlebten. Es war Grund zur tiefen Dankbarkeit. Und doch hatte Gott für die Zukunft etwas noch weit Größeres bereitet. Worin bestand denn nun die Begrenztheit und Unvollkommenheit dieser alten Ordnung? Die Opfer mussten Jahr für Jahr wiederholt werden. Ihre zeitliche Gültigkeit war begrenzt. Dazwischen häuften sich die Sünden immer wieder auf. Man musste immer wieder warten auf den nächsten Versöhnungstag. Und Gott blieb trotz der Zusage seiner Vergebung letztlich doch der ferne Gott, verborgen im Innersten des Heiligtums, wohin nur ein Mann einmal im Jahr, zweimal für wenige Sekunden hingehen konnte. Das Volk durfte dort nicht hin. Auf gar keinen Fall, ja nicht einmal in den Vorraum. Nur in den Vorhof, in gebührender Distanz, durch zwei dichte Vorhänge von der Bundeslade, dem Thron Gottes, getrennt. Die Israeliten wurden zwar am Yom Kippur von den äußeren Folgen ihrer Schuld befreit, aber nicht von den inneren Folgen. Ihr Herz änderte sich nicht. Ihre Gesinnung blieb die gleiche. Es ist wie bei einem Mann, dessen Spielschulden immer wieder bezahlt werden, aber das, was zu seiner Spielsucht führt, alle seine inneren Nöte, die zu der Sucht geführt haben, bleiben unangetastet. Ich lese nochmals die Verse 8 und 11. Was lehrt uns der Heilige Geist durch das alles? Er macht deutlich, dass der Weg ins himmlische Heiligtum nicht offen ist, solange die Bestimmungen des irdischen Zeltes in Kraft sind. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Das irdische Zelt mit seiner ganzen Opfergesetzgebung und dem jährlichen Versöhnungstag war ein vorbereitender Vorläufer, etwas, das eine leise Ahnung von dem gegeben hat, was später durch Jesus kommen sollte. Ein Schatten im Vergleich zur Wirklichkeit. Tippkick im Wohnzimmer im Vergleich zum Endspiel einer Fußballweltmeisterschaft in einem riesigen Stadion und einer begeisterten Menschenmenge. Hör auf mit dem Tippkick. Hör auf mit dem Anschauen von Postkarten. Denn jetzt aber ist diese Zeit angebrochen. Denn jetzt ist Christus gekommen, der uns die wahren Güter gebracht hat. Du darfst jeden Tag von morgens bis abends ins Innerste des Heiligtums zu Gott in seiner Nähe. Alle Sünden werden dir sofort augenblicklich vergeben, ohne dass noch irgendein Opfer gebracht werden muss, irgendein Ritual vollzogen werden muss, irgendein Mittler helfen muss. Nichts muss sich aufhäufen. Aus dem jährlichen Versöhnungstag ist die Versöhnungssekunde geworden, die es immer gibt, jede Sekunde deines Lebens. Und so kommt dein Gewissen endlich zur Ruhe. Und noch mehr als das. Durch den eigenen Direktkontakt mit Gott im Tempel des Himmels wirst du nicht nur formal, rechtlich rein von Schuld, sondern du wirst auch verändert. Dein Herz, dein Innerstes wird gereinigt und verwandelt. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen.